Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und in dieser Folge geht es um Compliance, also Regeltreue von Organisationen. Was das bedeutet und was das Deutsche Rote Kreuz, kurz DRK, darunter versteht, bespreche ich mit Nora Hausin. Sie ist Leiterin für Compliance und Verbandsentwicklung im DRK-Generalsekretariat. Ihr kennt sie wahrscheinlich noch aus der letzten Folge zur DRK-Strategie 2030. Zu Beginn hangeln wir uns in diesem Gespräch an Beispielen entlang, um den abstrakten Begriff der Compliance etwas verständlicher zu machen. Anschließend werfen wir einen Blick auf die internen und externen Regeln, die für das DRK und seine Mitgliedsverbände gelten. Wo es Regeln gibt, gibt es natürlich auch Verstöße. Deswegen dreht sich das Gespräch dann auch um den Umgang mit Verstößen, Meldewegen, mögliche Unterschiede zwischen Haupt- und Ehrenamt, HinweisgeberInnen und die Durchsetzbarkeit von Regeln im Allgemeinen. Auch die Integritätsrichtlinie und Ombudsstelle des DRK dürfen nicht fehlen. Abschließend sprechen wir noch über Ihre bisherigen Erfahrungen und die Verbreitung von Compliance im gesamten Verband. Doch bevor es damit losgeht, noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 27. Juli 1929 wird das dritte Genfer Abkommen verabschiedet, das Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen. In diesem Abkommen heißt es unter anderem in Artikel 13, die Kriegsgefangenen sind jederzeit mit Menschlichkeit zu behandeln, jede unerlaubte Handlung oder Unterlassung seitens des Gewahrsamstaates, die den Tod oder eine schwere Gefährdung der Gesundheit eines in ihrem Gewahrsam befindlichen Kriegsgefangenen zur Folge hat, ist verboten und als schwere Verletzung des vorliegenden Abkommens zu betrachten. Insbesondere dürfen an den Kriegsgefangenen keine Körperverstümmelungen oder medizinische oder wissenschaftliche Versuche irgendwelcher Art vorgenommen werden, die nicht durch die ärztliche Behandlung des betreffenden Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind und nicht in seinem Interesse liegen. Die Kriegsgefangenen müssen ferner jederzeit geschützt werden, namentlich auch vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und der öffentlichen Neugier. Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene sind verboten. So, und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Und am anderen Ende der Leitung schalte ich nach Berlin. Hallo Nora.
Hallo, grüß dich Martin.
Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, herzlichen Dank Martin erstmal für die nunmehr ja auch schon zweite Einladung zum Podcast. Das freut mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Nora Hausin. Ich bin jetzt seit gut 12 Jahren im Generalsekretariat tätig und leite dort seit gut 3,5, 4 Jahren in der Stabsstelle vom Vorstand den Bereich interne Revision, Compliance und Verbandsentwicklung. Ich selbst komme ursprünglich aus dem schönen Oldenburg im hohen Norden, bin 36 Jahre alt und freue mich jetzt mit dir zum Thema Compliance in den Dialog zu kommen.
Genau, davor aber noch eine Frage, wie bist du denn damals zum Roten Kreuz gekommen?
Ach, das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte, kann man sagen. Ich selbst hatte an der Fachhochschule vom Deutschen Roten Kreuz in Göttingen studiert gehabt und habe dort mein Erststudium im Bereich Sozialmanagement gemacht. Und das war eigentlich auch der Weg, wo es mich dann auch relativ schnell von der Fachhochschule dann nach Berlin ins Generalsekretariat gestupst hat, so sage ich das jetzt mal. Und haben natürlich auch früher schon viele Punkte oder Anknüpfungspunkte zum Roten Kreuz gehabt. Es ist ja mehr als präsent und insofern war mir selbstverständlich auch das Rote Kreuz schon vorher bekannt und auch eine bewusste und auch eine gute Entscheidung, zum Roten Kreuz zu gehen.
Jetzt bist du ja im Generalsekretariat angestellt, also hauptberuflich beschäftigt. Bist du auch ehrenamtlich irgendwie beim Roten Kreuz aktiv gewesen oder heute aktiv?
Ich war jahrelang ehrenamtlich aktiv in der Kirche in Oldenburg, mehrere Jahre dort in der Jugendarbeit, also Kinder-Jugendbetreuung gemacht, über mehrere Jahre hinweg, über unterschiedliche Themenfelder dort betreut und war anschließend auch nochmal für ein freiwilliges soziales Jahr in Irland und habe da Behindertenbetreuung gemacht. Das heißt, ich war viel ehrenamtlich tätig, aber in jungen Jahren nicht beim Roten Kreuz tatsächlich.
Okay, aber du lernst es quasi jetzt von der anderen Seite kennen und Ehrenamt ist ja auch ein Begriff.
Absolut.
Gut, jetzt bist du ja heute da. Wir haben voraussichtlich wird es die letzte Folge gewesen sein, wenn die HörerInnen jetzt diese Folge hören, haben wir über das Thema DRK-Strategie 2030 gesprochen, wo du eben eine der Projektleiterinnen bist. Und jetzt beschäftigen uns letztendlich in dieser Folge mit einem anderen Thema, mit dem du dich beschäftigst, nämlich dem Thema Compliance. Jetzt ist es so, dass vielleicht nicht jeder und jede damit sofort was anfangen kann. Deswegen vielleicht zu Beginn, was ist denn überhaupt Compliance? Was versteht man darunter?
Ja, Compliance ist ein sehr facettenreiches Thema und es gibt auch unterschiedliche Definitionen und Ansätze, wie man das Thema Compliance beschreiben könnte. Ganz einfach ausgedrückt geht es beim Compliance darum, Regel- und Richtlinienverstöße und ethisch zweifelhaftes Verhalten eben zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Und wenn man es jetzt ganz einfach ausdrücken würde und wenn mich jemand fragen würde, was Compliance ist, dann ist das etwas, was man einfach nicht tut und nicht macht. Also alles, was rund um zu tun hat mit strafrechtlichen Themenfeldern, mit dem Thema Korruption, mit Wirtschaftskriminalität, also alles, was nicht legal ist.
Und was man einfach nicht macht. Aber anscheinend braucht es das Thema genau. Ja trotzdem.
Ja, genau, das ist ein Thema, wenn man jetzt mich fragen würde, naja gut, Nora, das gibt's doch eigentlich immer schon, ist doch jetzt auch nichts Neues, ist doch womöglich ein Modebegriff, dann würde ich sagen, ja, da ist irgendwie ein bisschen was dran, aber die Situation heute hat sich einfach geändert in Themenfelder, die früher vielleicht nur regional bekannt waren, die durch soziale Medien, durch die Globalisierung streuen sich sehr viel mehr und fügen dadurch auch durch den Roten Kreuz zunehmend auch mehr Schaden zu. Das heißt also, etwas, was vielleicht im Auslandskontext in einem Land passiert ist, kann schädigend sein für die gesamte Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung weltweit. Insofern ist es jetzt auch zunehmend ein Thema geworden und wird auch dadurch lanciert, dass beispielsweise auch die Anforderungen von der Gesellschaft, von unseren Zuwendungsgebern an eine gute Compliance und ein regelkonformes Verhalten in den letzten Jahren auch einfach zugenommen hat. Und es ist schon lange kein Thema mehr nur für Industrie oder Wirtschaft oder den großen Banken, sondern es hat auch schon lange Eingang gefunden in die Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände, dass wir uns dem Thema auch annehmen müssen.
Wenn ich jetzt sage, dass ich in dem im Rotkreuz-Kontext bisher wenig bis gar nichts von Compliance mitbekommen habe, ist das eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ich glaube, das würde ich zweiseitige Medaille. Ich glaube, du hast schon was mitgekriegt, aber ich würde behaupten, vielleicht nicht unter dem Begriff Compliance, weil Compliance ist etwas, ist auch ein kulturelles Thema, was einfach vorgelebt und gelebt werden muss und man gar nicht so wahrnimmt, dass das jetzt ein Compliance-Thema gerade ist, wenn man sich vielleicht selbst damit beschäftigt.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, ich glaube, das ist so die auch, wenn es um beispielsweise um eigene interne Regularien geht. Beispielsweise muss man sich jedes Mal die Frage stellen, wenn ich eine Reise mache, na, wie viel darf eigentlich ein Hotelzimmer kosten? Darf ich die Reise eigentlich in der zweiten Klasse der Deutschen Bahn machen oder Economy fliegen oder ähnliches? Das ist alles so ein bisschen ein Hauch von Regelwerk, in dem wir uns bewegen und auch mit Compliance zu tun hat, auch wenn es da nicht drunter subsumiert wird. Oder vielleicht nicht drüber gesprochen wird und gesagt wird, Mensch, das gehört jetzt dazu ganz explizit.
Du hast es vorhin schon angesprochen, dass also so ganz klare Verstöße, also zum Beispiel gegen Gesetze, auch unter dem Bereich der Compliance, der Compliance-Verstöße fällt. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir anhand derer wir quasi so ein bisschen entlassen tasten können, ob das jeweils was mit Compliance zu tun hat. Und da würde ich dich um eine kurze Einschätzung, sage ich mal, bitten. Das erste ist vielleicht glasklar, vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt. Und zwar fiktiver Fall. Wir hätten einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin in einem Kreisverband, die nahe Verwandte oder Bekannte mit einem Scheinarbeitsverhältnis beschäftigt und dadurch zum Beispiel versucht, einen gesetzlichen Sozialversicherungsschutz für die Person zu erlangen. Wäre das was zum Thema Compliance oder was unter Compliance fällt? Und was passiert dann, wenn sowas quasi bekannt wird?
Ja, also spontan würde ich sagen, ohne jetzt das im Detail einzutragen, würde ich sagen, ja, das ist ein Thema, was man unter Compliance subsumieren sollte, weil ich einmal dort das Thema Interessenskonflikte unter anderem sehe, aber auch vielleicht das Thema Machtmissbrauch, also Machtmissbrauch einer hervorstechenden Position oder Funktion eben zum Nutzen für persönliche Zwecke. Insofern will ich das tatsächlich auch unter dem Bereich Compliance subsumieren. Und wichtig ist bei sowas, wenn solche Themenfelder aufkommen, zunächst erstmal innezuhalten und auch nochmal ganz konkret zu analysieren, um was geht es dort eigentlich? Wo kommt das her? Wer weiß vielleicht auch schon über den Vorgang und wie gehe ich damit um? Und vor allem auch, wie vermeide ich vielleicht solche Vorgänge auch in Zukunft präventiver Art?
Gibt es da bei dir irgendwie so eine Art Standardvorgehen, dass wenn du von sowas erfährst, dass du dann bestimmte Schritte immer einleiten kannst oder einleitest? Oder ist es so individuell, dass man das pauschal nicht beantworten kann?
Ja, jein, würde ich da mal mit antworten. Oder wie der Jurist sagen würde, es kommt darauf an. Also ich glaube, es ist erstmal sehr wichtig, erstmal zu ermitteln, ob das wirklich ein Compliance-Thema ist. Manchmal verschwimmen die Themen auch und man ist plötzlich im Bereich des Beschwerdemanagement drin oder einfach nur ein Thema, wo irgendjemand Unwohlsein geäußert hat. Das heißt also, der erste Schritt ist mal so ein bisschen zu schauen, ist es auch ein tatsächliches Compliance-Thema? Thema, was man sich dann auch für Fragen stellen muss am Ende des Tages, besteht eine klare persönliche Verantwortung eben oder persönliche Verantwortung eben hier eine Untersuchung überhaupt einleiten zu können. Wie gehe ich überhaupt vor? Was muss überhaupt untersucht werden? Ist es überhaupt ein Thema? Wer ist überhaupt davon betroffen? Hat das einen Schaden für ein Roten Kreuz? Welche Gesetze sind vielleicht davon betroffen? Sind vielleicht aber auch Externe davon betroffen? Also eine Vielzahl von Fragestellungen muss man sich zunächst erstmal annehmen, bevor man dann auch tatsächlich sich dem Thema annimmt, dem Thema nachgeht und für den Fall der Fälle, dass man das tatsächlich dann auch zu der Erkenntnis kommt, ja, wir haben hier einen gravierenden Compliance-Verstoß, der vielleicht auch ein schädigend fürs Rote Kreuz ist, vielleicht auch mit Haftungsansprüchen vom Vorstand oder ähnliches einhergeht. Wie gehe ich dann damit um oder mit der Person dann damit umgehe? Und das sind in der Regel auch sehr individuelle Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten und es reicht ein einfaches Gespräch aus, aber manchmal sind es auch Themenfelder, die mit personalrechtlichen Konsequenzen beispielsweise einhergehen. Und letzter Satz dazu, das Wichtigste ist schlussendlich, wie schaffen wir es, genau solche Themenfelder zu vermeiden? Wie schaffen wir es hier, präventiv schon tätig zu sein, damit solche Themenfelder erst gar nicht aufkommen und negativ in der Presse erscheinen, wie es leider in der Vergangenheit auch im Roten Kreuz immer mal wieder vorgekommen ist?
Was wäre ein Beispiel für präventive Maßnahmen?
Ach, die können ganz vielfältig sein. Das Wichtigste ist erstmal, dass man erstmal ein Verständnis dafür schafft, was Compliance ist, dass es ein Thema auch fürs Rote Kreuz ist. Und ich denke da auch an unterschiedliche Sensibilisierungsmaßnahmen. Einerseits natürlich als Vorbildfunktion, als Führungskraft, als Leitungsfunktion voranzugehen. Aber man kann auch mit einfachen Schulungsmaßnahmen tätig sein, beispielsweise auch darüber aufklären, was ist das Thema Korruption? Wann kann das auftreten? Wie vermeide ich das? Wie kann ich mich selbst davor schützen? Wie gehe ich denn damit um, beispielsweise, wenn ich ein Geschenk erhalte und in einem gerade stattfindenden Vergabeverfahren beispielsweise? Das heißt, sollte ich das Geschenk vielleicht annehmen? Sind wir da schon im Bereich der Bestechung? Und einfach für solche Themenfelder sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, dass es ein Thema sein könnte. Und das hat eben auch sehr viel mit Kultur zu tun. Und das ist auch der wichtigste Aspekt im Bereich Compliance, nämlich eine Compliance-Kultur zu entwickeln, die genau darauf abzielt, in dem Dialog zu bleiben, zu kommunizieren, präventive Maßnahmen einzuleiten und eben schlussendlich das Rote Kreuz, die Mitarbeitenden, Ehren- und Hauptamt und der uns anvertrauten Menschen eben zu schützen.
Zu der Compliance-Kultur komme ich nachher noch. Du hast eingangs Compliance ja recht einfach auf den Punkt gebracht. Das tut man nicht. Also letztendlich alle möglichen Regeln, die es so gibt, betreffen irgendwie die Compliance, wenn sie verletzt werden. Vielleicht so umschrieben. Oder ist das zu grob?
Ja, doch, das kann man, glaube ich, einfach ausgedrückt so beschreiben, dass zunächst mal alle Regeln natürlich im Bereich Compliance drunter fallen. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, für sich selbst zu schauen, welche Compliance-Themen sind für mich im Generalsekretariat, vielleicht im Kreisverband, vielleicht in einer Pflegeeinrichtung, in einer Kita von Relevanz. Die können natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es ist wichtig, zunächst erstmal auch zu schauen, ja, welche Themenfelder bewegen mich eigentlich? Welche sind für mich von besonderer Relevanz? Und wo sehe ich für meine Verbandsgliederung vielleicht auch Risiken, wo ich ein ganz besonderes Augenmerk nochmal drauflegen sollte am Ende des Tages? Und in der Regel sind das mehr Themenfelder, die mit einer, ich sage jetzt mal grob gesagt, mit strafrechtlichen Sanktionen verbunden sind und die in der Regel auch einen erheblichen Schaden fürs Rote Kreuz hinzufügen, beispielsweise ein Image-Schaden einhergeht mit einer negativen Berichterstattung, vielleicht mit Spendeneinbußen, Rückgang von Mitgliederzahlen. Alles das sind Themenfelder, die ich jetzt als wichtige Compliance-Themen subsumieren würde.
Welche Regeln gelten das denn für das Rote Kreuz? Gibt es da irgendwie Kategorien, wo man sagen kann, das sind so typische Regelungskategorien, die für das Rote Kreuz relevant sind?
Also ich glaube, da gibt es eine Vielzahl von Regeln. Das fängt an, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, fängt an vom Grundgesetz und hört auf beim Thema Korruption. Das sind alles Themenfelder, die natürlich von außen auf oder Regeln, die von außen kommen oder beispielsweise die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Das sind natürlich Regeln, die von extern, von außen kommen, wo sich natürlich auch das Rote Kreuz dran halten muss. Natürlich darüber hinausgehend haben wir natürlich auch im Roten Kreuz beispielsweise unsere Rotkreuzgrundsätze, unsere Satzungen, unsere Ordnungen, also alles das, was wir fürs Rote Kreuz selbst entwickelt haben. Und was darüber hinausgehend natürlich noch an Regeln von Relevanz sind, da muss immer aber jeder auch selbst bei sich schauen, welche Regeln gelten für mich beispielsweise in einer Einrichtung, was beispielsweise das Thema Umgang mit Bildrechten angeht oder das Thema IT-Sicherheit. Darf ich zum Beispiel meinen E-Mail-Account für private Zwecke nutzen oder. Das heißt also, es gibt eine Vielzahl von Regeln, die für die Ehren- und Hauptamtlichen von Relevanz sind, aber je nachdem, wo man reinschaut, auch unterschiedlich sind und dass jeder auch da angehalten, selbst zu schauen, welche Themenfelder oder Regeln sind schlussendlich für mich von Relevanz und wo finde ich die, wo stehen die, verstehe ich sie und bin ich auch in der Lage, diese schlussendlich einzuhalten und damit dann auch ja, umzugehen im Alltag.
In der Vorbereitung hatte ich mir auch schon so eine, ja, Kategorisierung rausgeschrieben, wie du schon gesagt hast, eben externe Regeln, die wir nicht selber ändern können, wie zum Beispiel gesetzliche Regelungen. Dann haben wir externe Regelungen, wo wir uns entschlossen haben, dass wir daran zum Beispiel teilnehmen, wie zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, die Charta der Vielfalt, das DRK hat die ja unterschrieben. Dann interne Regeln, wie wir sie uns geben oder bekommen, eben durch zum Beispiel die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und deren Grundsätze und dann eben, wie du schon gesagt hast, die Regeln wie zum Beispiel Ordnungen, Satzungen und so weiter. Ich habe jetzt noch ein Beispiel für das Thema Grundsätze, weil die ja schon auch ja, über allem irgendwie schweben, aber schon auch ja, eine praktische Relevanz auch für unsere tägliche Arbeit haben. Und jetzt gerade beim Thema Compliance fand ich eben spannend, wie wirkt sich denn das aus? Und ich habe folgendes Beispiel mitgebracht. Es gibt ja oder in einigen Bundesländern gibt es ja Gemeindeordnungen, die zum Beispiel ermöglichen, dass der jeweilige Bürgermeister oder Landrat Leute verpflichten kann, ehrenamtlich Dienst zu tun, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Das ist ja meistens eine oder eigentlich immer eine kommunale Einrichtung. Jetzt gibt es ja auch nicht wenige BürgermeisterInnen, die auch gleichzeitig Vorsitzende zum Beispiel auch beim Roten Kreuz sind. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass dieser Bürgermeister auf die Idee kommt, ja, also bei der Feuerwehr haben wir eigentlich genug Unterstützung, aber das Rote Kreuz könnte auch Unterstützung gebrauchen. Jetzt könnte man dort ja einen Konflikt sehen mit dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Wäre das dann vielleicht ein Thema, wo das Thema Compliance und Grundsätze zusammenkommen?
Ja, nein, also eine schwierige Frage und ich habe da auch gerade nicht so eine richtige abschließende Antwort drauf. Ich glaube immer, es ist gut. Ich sehe da jetzt ja auch so ein bisschen so eine Doppelfunktion. Darauf spielst du ja so ein bisschen drauf an, vielleicht der Bürgermeister in zwei unterschiedlichen Funktionen tätig ist. Einmal Richtung Feuerwehr agierend, einmal als vielleicht im Gemeinderat, einmal vielleicht auch im Rotkreuzgrundsatz. Ich glaube, da ist auch ein bisschen die Frage, in welcher Funktion ist derjenige gerade unterwegs? Ist er im Rotkreuz-Kontext unterwegs oder als Bürgermeister in seiner Gemeinde oder im Gemeinderat oder Ähnlichem? Ich glaube, das muss man so ein bisschen ausloten und es ist eher so eine Grauzone und es gibt kein richtig oder falsch in dem Zusammenhang. Deswegen druckst ich auch gerade so ein bisschen herum und habe da jetzt auch keine explizite Antwort drauf, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da muss man das dann nochmal, das ist auch so der Punkt, wo man oder wichtig auch ist zu sagen, nicht vorschnell auch ein Urteil zu treffen, sondern wirklich den einzelnen Vorgang, den Fall sich genau anzuschauen und auch objektiv anzuschauen und wirklich zu überlegen, ist das ein Thema im Bereich Compliance, hat das mit den Grundsätzen zu tun und wie gehen wir damit um? Und manchmal ist es hilfreich, dort auch nochmal dann Rat einzusuchen und zu gucken, naja, bin ich da auf dem richtigen Weg? Habe ich da die richtigen Fragestellungen und Gedankengänge, um das auch bewerten zu können am Ende des Tages? Du siehst es, genau.
Ich wollte in dem Beispiel gar nicht so sehr auf diese Doppelrolle des Bürgermeisters hinaus, sondern eher auf eben den Grundsatz der Freiwilligkeit, der ja die uneigennützige Hilfe und die freiwillige Hilfe letztendlich der HelferInnen fordert. Und da wäre es ja quasi so, also wie gesagt, ein Bürgermeister kann quasi Gemeindemitglieder, also Menschen, die halt zum Beispiel wie bei mir in München, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Stadt so groß ist, aber hier Leute verpflichten, ehrenamtlich Dienst zu tun bei der Feuerwehr. Und jetzt ging es quasi darum, das zu übertragen aufs Rote Kreuz und zu sagen, ja, ihr müsst jetzt beim Roten Kreuz Dienst tun und ich würde jetzt darin zum Beispiel einen Verstoß gegen die Freiwilligkeit sehen, einen unserer Grundsätze. Und mir ging es jetzt gar nicht so um diese Doppelrolle zwischen Bürgermeister, Rotkreuzvorsitzender und so weiter, aber es musste ja irgendwie auch funktionieren. Vielleicht um diesen Aspekt so ein bisschen rauszunehmen, ein Beispiel aus der ähnlichen Kategorie, zum Beispiel ein Pflichtdienst im Katastrophenschutz. Also dass Leute verpflichtet werden, im Roten Kreuz Katastrophenschutz zu machen, unabhängig davon, was sie eigentlich machen wollen. Ich stelle mir halt die Frage, wenn es letztendlich Compliance immer zu tun hat mit Regelverstößen und die Grundsätze eben so zu diesen Regeln gehören, die wir uns als Organisation, als weltweite Organisation gegeben haben, wie kann man denn dort, hast du vielleicht ein besseres Beispiel für ein Konflikt mit den Regeln, der dann auch für die Compliance relevant wird?
Jetzt fange ich schon wieder an mit Ja, Nein zu antworten. Du siehst es gar nicht so einfach, das Themenfeld. Oder grundsätzlich, man muss halt immer ganz gut einfach ausloten und auch bewusst schauen, wie man mit Themenfeldern umgeht. Also im Bereich Compliance kann man auch immer nicht so ganz schwarz-weiß denken. Und es gibt eben auch Themenfelder, wo man sagen würde, Moment, das ist eigentlich ganz gut ethisch und moralisch vertretbar oder sollte man machen, aber wäre eigentlich ein Regelverstoß. Aber es ist trotzdem gut, es zu tun. Also will heißen, Compliance darf auch eine Organisation nicht einschränken oder nicht lähmen oder Ähnliches, sondern manchmal ist es auch eine Gratwanderung zu entscheiden, bin ich hier noch regelkonform oder sind wir, um gewisse humanitäre Hilfe beispielsweise zu leisten, schon in einer Grauzone und dulde ich dann etwas, ohne dass man natürlich einen bewussten Regelverstoß erzeugen möchte. Solche Grauzonen gibt es auch immer mal wieder, wo man dann eben genau überlegen muss, naja gut, kann ich dort noch so ein bisschen diese Grauzone nutzen und ist es dann zugunsten und zugute der Organisation oder begehe ich dann schon einen gravierenden Regelverstoß oder bin ich da so in so einem Mittelfeld? Das ist manchmal gar nicht so einfach, dort zu entscheiden und dort eben auch, es gibt so einen Begriff der brauchbaren Illegalität, wo fängt der an und wo hört er auf, diesen umzusetzen am Ende des Tages? Ich glaube, das ist auch ein Themenfeld, wo man auch sehr philosophisch auch in die Tiefe auch reingehen kann. Aber da machen wir jetzt, glaube ich, noch ein ganz anderes Fass wieder auf.
Ja, wir haben ja Zeit. Aber genau, letztendlich wird ja letztendlich an unserer Diskussion ja schon auch deutlich, dass es eben selten so, also ähnlich, du hast ja den Vergleich vorhin mit den Juristen herangezogen, dass es selten ein klares Ja oder Nein gibt, sondern oft ein Es kommt darauf an. Und das wird ja hier jetzt auch deutlich. Jetzt kenne ich
ja, genau.
Compliance.
Also Entschuldigung, wenn ich unterbreche,
gerne,
bei
gerne.
Manchen Themenfeldern ist es ganz klar, wenn jemand in die Bargeldkasse greift und dort Geld reinnimmt, rausnimmt, da gibt es nichts mehr zu überlegen. Das muss sanktioniert werden, so Punkt. Und genauso wie es Themenfelder gibt, wo jemand massiv korrupt ist oder jemand personenbezogene Daten einer Pflegeeinrichtung ans schwarze Brett pinnt. Und das sind Themenfelder, wo ich ganz klar sagen würde, da gibt es gar nicht zu diskutieren. Das sind Themenfelder, die aus meiner Sicht einen gravierenden Compliance-Verstoß darstellen und die auch dann entsprechend nachgegangen werden muss und geahndet werden muss und sanktioniert werden. Aber es gibt eben auch genauso viele Themenfelder, wo man einfach auch mit einem gesunden Menschenverstand einfach überlegen muss, naja, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg und einfach vielleicht im Zweifelsfällen einfach mal Rat reinholen. Ach Mensch, Herr Meier, lieber Vorgesetzter, Mensch, darf ich das? Ist das in Ordnung? Und darum geht es auch im Bereich Compliance, genau diese Sensibilität zu erzeugen, sein eigenes Handeln zu hinterfragen, bin ich hier auf dem richtigen Weg, passt das mit dem Regelwerk, was es im Roten Kreuz gibt, überein oder ist das vielleicht nicht passend und dann sollte ich mir lieber nochmal erfragen, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht und im Zweifelsfällen sich dann an entsprechenden Ansprechpersonen wie den Vorgesetzten, vielleicht an einen Kollegen oder eine Ombudsstelle oder je nachdem, ob es in den Verbänden gibt, einen Compliance-Beauftragten wenden, um dann halt in Zweifelsfällen einfach Unterstützung zu geben.
Gibt es denn Themenfelder, die typisch sind in der Praxis? Und also ich könnte mir vorstellen, es gibt ja verschiedene Kategorien, du hast ja vorhin gesagt, eben gesetzliche Bestimmungen, wir haben das Stichwort Korruption ist gefallen. Ich denke an so Themen wie Arbeits- und Sozialrecht, wo es ja viele Regelungen gibt und wo es viele Regelungen gibt, können ja auch viele auch mal aus Versehen verletzt werden, nicht unbedingt immer gleich mit Absicht. Gibt es irgendwie was Typisches, so aus deiner praktischen Erfahrung, was regelmäßig irgendwie im ganzen Land stattfindet?
Also ich würde jetzt mal sagen, nein. Also im ganzen Land, in ganz Deutschland jetzt mal, würde ich jetzt sagen, nein. Oder fällt mir zumindest kein praktisches Beispiel ein.
Oder gibt es etwa bayerische Delikte, typisch bayerische Delikte?
Das würde ich jetzt auch mit einem Nein unterstreichen. Nee, ich glaube einfach, wenn man es ins Rote Kreuz einfach reinschaut, ich meine, wir sind ein Abbild der Gesellschaft und das ist gut und wir sind bunt und schön. Und ein Abbild der Gesellschaft heißt aber auch am Ende des Tages auch, dass es auch sein kann, dass es Menschen im Roten Kreuz gibt, die vielleicht vereinzelt eben auch mal ein Verhalten an den Tag legen, die eben auch zweifelsfrei, nicht ganz zweifelsfrei sind. Und dann kann es eben auch vorkommen, dass es auch im Roten Kreuz eben Punkte gibt, wo wir eben nicht korrekt handeln und eben das eben ein klassisches Compliance-Thema ist, wo wir eben mit umgehen können. Aber mir fällt jetzt kein Thema ein oder will ich, glaube ich, auch verneinen, dass das irgendwie systemisch ist oder irgendwo durchgehend immer typische Compliance-Verstöße gibt. Es gibt gewisse Themenfelder und ich auch hier glaube auch, dass je nachdem, in was für eine Organisation, in was für ein Unternehmen man reinschaut oder mit was die halt auch umgehen, ob das ein produzierendes Unternehmen ist vielleicht oder im Bankensektor. Sie haben die sicherlich Themenfelder, die dort eher und wiederkehrender auftreten können, als in anderen Bereichen. Beispielsweise in der Bank ist klassischer Geldtransfer, der dort stetig stattfindet. Das hat man vielleicht in einem Geschäft, wo man Schuhe verkauft, eher nicht. Und da gab man eben andere Themenfelder, wenn ich das mal so beantworten darf.
Okay. Jetzt kenne ich ja Compliance hauptsächlich aus dem unternehmerischen Kontext. Jetzt ist ja das Rote Kreuz in vielen Rollen in der Gesellschaft unterwegs, als Hilfsorganisation, als Wohlfahrtsverband, aber auch in vielen gewerblichen Bereichen. Ist denn Compliance für Unternehmen oder auch für Organisationen unserer Art denn vorgeschrieben, dass wir das machen müssen?
Jein. Also es gibt gewisse gesetzliche Grundlagen, wo eben herauslesbar ist, dass wir uns dem Thema Compliance annehmen müssen. Insbesondere oder die einfachste Grundlage, die man immer oder gerne anführt, ist dabei der deutsche Corporate Governance Codex. Corporate Governance Codex, der zielt ja auf eine gute Unternehmensführung aus. Und dazu gehören verschiedene Themenfelder, beispielsweise ja auch die Themenfelder wie Controlling, interne Revision, aber auch, dass man sich jährlich durch externe Prüfer prüfen lassen muss, also Jahresabschlussprüfungen. Und ein Themenfeld ist eben auch das Thema Compliance. Und dieses zum Beispiel im deutschen Corporate Governance Kodex eben festgehalten, dass eben dort heißt es, dass das Konzernunternehmen muss auf die Beachtung von Richtlinien hinwirken. Und das ist auch etwas, was sich schlussendlich eben auch auf das Deutsche Rote Kreuz übertragen lassen muss. Und anzuführen ist zum Beispiel auch das Aktiengesetz, dort sind auch Hinweise darauf, oder auch das OWIG, also Ordnungswidrigkeitsgesetz, wo es schlussendlich darum geht, eine gute Unternehmensführung sicherzustellen. Und zu einer guten Unternehmensführung heißt es oder gehört es eben auch, ein regelkonformes Verhalten an den Tag zu legen. Jetzt klingt das wieder so kryptisch, aber dann sind wir bei dem Ding genau, das tut man aber nicht, Thema. Und genau das ist eben auch die Verpflichtung eines jeden Geschäftsführers, einer jeden Führungskraft, genau die Themenfelder im Blick zu haben und sich den Themenfeldern anzunehmen. Und in der Regel ist das so, würde ich behaupten, dass Geschäftsführungen, Vorstände eben mit sehr vielen Themen betraut sind und sich um sehr viele Themenfelder kümmern muss. Und deswegen gibt es ja auch eben noch zusätzliche Unterstützungskräfte, so nenne ich es jetzt mal, die sich den Themenfeldern Compliance, Controlling, interne Revision, Risikomanagement annehmen und eben schlussendlich immer der Geschäftsführung auch zuarbeiten und dort eine Unterstützung für die Geschäftsführung sind, damit die ihre Aufgaben schlussendlich dann auch gut machen und meistern können. Und ja, also insofern zu deiner Eingangsfrage, du siehst schon, ich habe schon wieder ganz weit ausgeholt. Ja, aus gewissen Gesetzestexten und Grundlagen lässt sich eine Verpflichtung auch zu Compliance ableiten, auch wenn nicht vielleicht nicht der Begriff explizit erwähnt ist immer.
Wenn ich das richtig raushöre, ist aber dann ein großer Teil einer Compliance-Stelle, Compliance-Beauftragten eben nicht nur einzelne Fälle quasi ja zu untersuchen, sondern viel auch eben in dem präventiven Bereich eben bekannt zu machen, dass es auch bestimmte Regeln gibt. Wie gelingt
Ja,
denn das?
absolut.
Wie gelingt denn das? Weil wenn ich mir jetzt überlege, aus meinem beruflichen Kontext heraus, da gibt es natürlich auch ganz viele, je nachdem in welcher Abteilung man ist, ganz viele Regeln, die irgendwie gelten, gesetzlich einfach so, die sagt einem ja keiner. Unwissenheit schützt ja bekanntlich nicht vor Strafe. Und die muss man alle bestenfalls wissen und dann kommen ja noch ganz viele interne Regelungen, Prozessdefinitionen und so weiter. Und ich glaube, wenn man wirklich alles lesen würde, was für die jeweilige Stelle quasi relevant ist, dann könnte man wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ein halbes Buch lesen. Also wie gelingt es auch in so einer großen Organisation mit so vielen unterschiedlichen Einheiten, da so ein Bewusstsein für die geltenden oder auch einen Überblick zu bekommen über die geltenden Regeln?
Die Frage habe ich mir ganz am Anfang auch gestellt, wo ich gesagt habe, hey Mensch, wir haben so eine Fülle von Regeln, Richtlinien, wo du ja auch eingangs auch gesagt hast, es gibt ganz viele externe Richtlinien, die einfach da sind und an die wir uns halten müssen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und ich glaube, im Bereich Compliance ist gerade wichtig, dass Themenfelder oder Regeln so weit zu filtern und verständlich aufzubereiten, damit man sagt, nee, Moment mal, was ist denn überhaupt für uns von Relevanz? Das heißt also, ich glaube, es ist wichtig, in einem ersten Schritt immer erstmal zu schauen, was haben wir eigentlich schon für interne Regularien und sind die überhaupt verständlich aufbereitet? Sind die für alle auffindbar? Oder sind wir vielleicht auch völlig überreguliert? Müssen wir vielleicht ein bisschen eher entbürokratisieren, wenn ich mal einfach den Begriff nutzen soll? Oder manchmal, also ich bin eher ein Fan davon, Regeln zu haben, die Leitplanken Leitplanken setzen, eine Orientierung geben und man dennoch möglichst viel Freiheit hat, sich innerhalb dieser Rahmen und Richtlinien zu bewegen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, na gut, will man im Bereich Compliance jetzt jede einzelne Richtlinie, jedes einzelne Gesetz und Paragraph vermitteln? Nein, das möchte man nicht, sondern man muss wirklich für die Organisation oder für die Einrichtung schauen, welche 3, 4, 5 Themenfelder sind denn für uns besonders von Relevanz und welche sind die, wo wir vielleicht auch gewisses Risiko tragen. Und genau um die geht es dann auch schlussendlich, wo man dann eben auch präventiv tätig sein sollte. Das kann in Form beispielsweise von Schulungsmaßnahmen sein. Wir haben zum Beispiel ein E-Learning-Programm aufgesetzt, was alle Mitarbeitenden einmal im Jahr verpflichtend durchlaufen müssen. Wir führen unterschiedliche Veranstaltungen durch. Zum Beispiel haben wir jetzt auch eine Online-Seminarreihe aufgesetzt zum Thema Compliance. Kann ich gleich Werbung für machen, auch für den Verband und für alle Interessierte, wo alle 2 Monate wir ein Seminar geben zu unterschiedlichen Themenfeldern. Wir haben unterschiedliche Leitfäden entwickelt, zum Beispiel, na, wie gehe ich denn um mit Verstößen oder was mache ich denn mit Hinweisen oder wie kann ich mich vielleicht in einem vielleicht auch eher kleineren Kreisverband ganz einfach dem Thema Compliance widmen? Und da gibt es eine Vielzahl von Stellschrauben, die man nutzen kann. Und wichtig ist es natürlich auch selbst, sein Fachwissen immer weiter zu entwickeln. So sind wir zum Beispiel auch Mitglied beim Berufsverband der Compliance Manager, beim Deutschen Institut für Compliance, wo man da auch wieder im Austausch ist mit anderen, die mit dem Compliance-Thema betraut sind und so auch in den Dialog kommt, auch mit anderen Hilfsorganisationen, um sich auch selbst einfach weiterzuentwickeln. Das nur so als kleiner Ausschnitt, als Möglichkeiten, sich dem Thema anzunehmen oder als präventiv tätig zu sein. Also das Wichtigste ist zu kommunizieren und im Dialog zu sein und solche Plattformen wie beispielsweise den Podcast zu nutzen, zu sagen, Mensch, liebe Leute, hier gibt es ein Thema, nehmt euch dem an, das ist wichtig, das Thema. Ihr müsst jetzt nicht so eine riesen Compliance-Stelle aufbauen, wie wir es im Generalsekretariat gemacht haben. Aber es gibt auch ganz einfache, niedrigschwellige Dinge, die man tun kann, um sich dem Thema anzunehmen. Einfaches Beispiel, vielleicht das Thema mal in einer Teamleitersitzung platzieren und sagen, Mensch, kennt ihr das? Vielleicht mal drüber sprechen. Habt ihr das auf dem Schirm? Habt ihr da eine gewisse Awareness? Also ganz viele unterschiedliche Präventionsmaßnahmen sehe ich, die man durchaus auch niedrigschwellig umsetzen kann.
Jetzt gibt es ja, Compliance steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt ein Compliance-Management-System, das auch standardisiert ist und so weiter, und das hat verschiedene Elemente. Du hast vorhin ein Element schon genannt, nämlich die Kultur der Compliance. Ich habe ja gesagt, ich komme darauf zurück. Was meint das denn?
Ja, genau, die Compliance-Kultur. Also es gibt ja im Prinzip 7 Elemente oder anders ausgedrückt. Ich fange nochmal anders an vielleicht. Es gibt zu nahezu jedem Thema gewisse Standards, wo man sagen würde, wenn man sich dem Thema Compliance annimmt, dann nimmt man einen Qualitätsstandard oder in dem Fall nennt sich das IDW PS 980 Standard. Das ist ein Standard der Wirtschaftsprüfer und da sind 7 Elemente drin, wo man sagen würde, wenn man diese Elemente umgesetzt hat, dann hat man ein wirksames und gutes Compliance-Management-System. Und die Compliance-Kultur ist aus meiner Sicht ein Aspekt, der nicht so statisch ist und aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt in jedem Compliance-Programm oder Compliance-Management-System. Und für mich ist Compliance-Kultur schlussendlich das Ergebnis einer fortlaufenden Kommunikation zwischen allen Organisationsmitgliedern, allen, die in der Organisation verankert sind. Und da stets mit dem Ziel, die große Bedeutung der Einhaltung von Compliance-Anforderungen zu vermitteln. Das heißt also, Kultur ist Kommunikation und nur durch Kommunikation lässt sich auch Compliance implementieren. Und das geht einher natürlich auch mit der Vorbildfunktion. Im Compliance-Bereich spricht man vom kryptischen Ton from the top, also erstmal das Commitment von der höchsten Führungsebene zu sagen, ja, wir nehmen uns dem Thema Compliance an und ich als Führungskraft agiere auch als Vorbild. Und ich bin derjenige, der euch vorlebt, wie man sich an Regeln und Gesetze hält. Und allein dadurch wird schon eine Compliance-Kultur entwickelt. Und sagen wir dann, ja gut, ich schaue mal auf, was die Führungskraft macht. handelt der regelkonform? Wie geht er mit Themenfeldern um und lebt schlussendlich eine gute Compliance und eine gute Kultur vor? Das sind so einzelne Aspekte, die ich unter Compliance-Kultur sehen würde. Und die kann man natürlich anreichern durch unterschiedliche Komponenten, das wir ja eben auch hatten, Stichwort mögliche präventive Maßnahmen, um auch Compliance-Kultur erlebbar und lebbar zu machen.
Welche weiteren Elemente kennt denn das Compliance-Management-System noch und kannst du die vielleicht kurz erläutern?
Ja, genau. Ich hatte eben schon erwähnt, dass das 7 Komponenten sind. Die sind jetzt auch nicht gewichtet oder ähnlich. Ich habe sie nur für mich gewichtet und habe für mich gesagt, Compliance-Kultur ist für mich die wichtigste Komponente eines jeden Compliance-Management-Systems. Aber in der Regel gehört da beispielsweise auch die Compliance-Organisation dazu. Das heißt also der organisatorische Rahmen. Wo ist das Thema Compliance verortet? Wie ist die Aufbau- und Ablauforganisation? Wie sind die Prozesse definiert? Wer ist verantwortlich für was? Wo ist das überhaupt organisatorisch verortet? Was für Ressourcen gehören dazu? Also alles rund um die Organisation. Dann gehört das große Themenfeld der Risiken dazu. Das hatten wir vorhin ja auch schon mehrfach angesprochen, dass es wichtig ist, zunächst einmal die Compliance-Risiken zu ermitteln und für sich zu schauen, welche Themenfelder sind für mich von Relevanz. Dann gibt es das Compliance-Programm. Also Programm heißt schlussendlich, welche Maßnahmen zur Risikominimierung entwickle ich. Und das sind Stichworte klassischerweise auch präventive Maßnahmen. Dann das große Thema der Compliance-Kommunikation. Welche Themenfelder möchte ich wo platzieren? Welche Themenfelder möchte ich vielleicht nach innen kommunizieren? Vielleicht ins Generalsekretariat, vielleicht in den Verband hinein. Vielleicht, was wollen wir vielleicht aber auch als DRK nach außen hin darstellen? Da würde ich vielleicht auch bei der Gelegenheit auf unsere Transparenzstandards im Deutschen Roten Kreuz darauf hinweisen, beziehungsweise auch auf unsere für den DRK e.V. relevante Integritätsrichtlinie. Aber ich glaube, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen an irgendeiner Stelle. Und der letzte Punkt ist die Compliance-Überwachung und Verbesserung. Überwachung klingt auch so ein bisschen strikt. Da geht es im Prinzip darum, dass alles, was ich im Bereich Compliance tue, beispielsweise als Compliance-Beauftragte, dass es auch jemand gibt, der mir mal kritisch auf die Finger schaut und mal sagt, Mensch, wie machst du das eigentlich? Wie gehst du damit um? Was kann man noch besser machen? Und dass man sich stetig auch weiterentwickelt und eben eine kontinuierliche Verbesserung erzeugt. Waren das jetzt 7 Punkte? Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und genau, die Compliance-Ziele am Ende des Tages. Wo wollen wir uns hin entwickeln? Was ist das Ziel? Wo geht die Reise hin? Jetzt mal ganz simpel runtergebrochen.
Okay. Und ein Ziel kann dann zum Beispiel auch sein, eben, was du ja auch heute schon öfter anklingen hast lassen, eben die Risikominimierung. Also, dass man die identifiziert und dann eben versucht auch, die durch entweder durch präventive Maßnahmen oder zumindest durch das Bewusstsein eben anzugehen.
Ja, genau. Das kann zum Beispiel ein Ziel sein. Es kann ein Ziel sein, Schaden vom Roten Kreuz abzuwenden. Es kann das Ziel sein, die Ehren- und Hauptamtlichen auch zu schützen am Ende des Tages oder auch das DRK als solches zu schützen, beispielsweise.
Jetzt bist du ja die Leiterin der Compliance- und Verbandsentwicklungsstabstelle. Seit wann macht denn das Generalsekretariat Compliance und damit verbunden, wie schaut es im gesamten Verband aus mit dem Thema?
Ja, also ich glaube, der gesamte Verband macht es schon immer, ohne dass es vielleicht unter Compliance subsumiert war. Wir haben jetzt das Thema Compliance im Generalsekretariat uns ganz bewusst auf die Agenda geschrieben. Das war 2018, habe ich im Prinzip den Auftrag gekriegt vom Vorstand. Mensch, Frau Usin, führen Sie doch mal ein Compliance-Management-System ein. Ist ein wichtiges Thema, los geht's. So ein bisschen salopp ausgesprochen. Und genau, das war auch der Einstieg, wo wir dann auch das Thema sehr stark nicht nur bei uns im Haus fokussiert haben oder stärker fokussiert haben. Beispielsweise unsere Ombudsstelle haben wir schon seit 2008, also rechne seit über 13 Jahren inzwischen. Das heißt also ein Themenfeld, was auch schon länger bei uns präsent ist. Aber wir haben es jetzt sehr oder stärker in den letzten Jahren verfolgt und auch stärker in den Verband, glaube ich, einfach herangetragen. So gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgruppe mit den Landesverbänden, wo ich im ständigen Dialog bin zum Thema Compliance, aber auch zum Beispiel im Rahmen einer jährlichen Fachtagung, die wir durchführen, um das Thema in den Verband zu tragen. Und viele unterschiedliche Ansätze, wo wir sagen, da sensibilisieren wir für das Thema. Ein Überblick über den Gesamtverband zum Thema Compliance, so ganz konkret, habe ich jetzt nicht explizit oder statistische Daten oder ähnliches. Aber ich weiß, dass das ein Thema ist und viele sich dem Thema angenommen haben. Und das ist schön zu sehen. Und da bin ich in sehr guten Dialog, sowohl auf Kreisverbandsebene, aber primär auch auf Landesverbandsebene. Und es sickert so langsam durch, ist es mein Gefühl im Verband, dass es ein Thema ist oder man schreckt auch nicht mehr so davor zurück, zu sagen, Mensch, ja, wir müssen uns irgendwie dem Thema annehmen, da ist irgendwas, aber bei manchen sehe ich auch noch so ein bisschen Hemmnisse, was das Thema angeht, aber ich glaube, das ist einfach dadurch vielleicht auch geschuldet, dass man es vielleicht auch nicht kennt oder ein bisschen fremd ist auch der Begriff und wir müssen, ja, wir müssen noch mehr im Verband tun, davon bin ich auch überzeugt, da gibt es auch einiges, wo wir uns den Themenfeldern annehmen müssen und ich auch dafür ganz dringend werben möchte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es einfach ein Thema ist. Das hat jetzt auch nochmal das letzte Jahr auch gezeigt in Form von Themenfeldern, die in der Presse aufgekommen sind, auch in anderen Wohlfahrtsverbänden, um nicht nur das Rote Kreuz zu nennen. Also insofern, ja, wir müssen uns dem Thema annehmen und aber es wird auch schon einiges getan.
Also kontinuierliche Überwachung und Verbesserung.
Verbesserung in jedem Fall, Überwachung vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, aber Verbesserung und mit einem gesunden Augenmaß da drauf schauen, was dort für uns auch als Rote Kreuz einfach passend ist. Und ich würde jetzt nicht empfehlen, das, was vielleicht in einem anderen großen Industrieunternehmen oder Wirtschaftsunternehmen vielleicht passend ist, eins zu eins bei uns im Roten Kreuz zu adaptieren, sondern wirklich zu schauen, was ist für uns passend, was ist für uns gut und was ist eben zum Schutz des Roten Kreuzes eben einfach wichtig umzusetzen. So würde ich es, glaube ich, ausdrucken, ja.
Jetzt hast du, also genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist in der im Generalsekretariat angestellt und dort in der Stabsstelle für das Thema. Wer kann sich denn an dich wenden? Können sich nur MitarbeiterInnen vom Generalsekretariat an dich wenden? Ein bisschen klang es natürlich jetzt an, weil du gesagt hast, du arbeitest auch mit den Landesverbänden eng zusammen, aber jetzt mal ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt bei mir in der Bereitschaft, bei uns in München irgendwo, irgendwas feststelle, kann ich dann einfach dir eine E-Mail schreiben und sagen, Nora, ich habe da was festgestellt, bitte kümmere dich darum oder gibt es da irgendwas zu beachten?
Ja, genau. Also theoretisch stehe ich natürlich erstmal, wenn das Telefon klingelt, gehe ich ran und egal wer anruft und alle sind herzlich willkommen, sich an mich zu wenden. Aber natürlich mein Aufgabenspektrum oder den Bereich, wo ich schlussendlich tätig sein darf, auch ist schlussendlich alle Themenfelder, die das Generalsekretariat betreffen, also das Haus betrifft und oder Mitarbeitende bei uns im Haus betrifft. Insofern ist es eher meine Empfehlung, natürlich zu schauen, wer ist bei mir in der Verbandsgliederung für das Themenfeld vielleicht zuständig? Gibt es dort einen Ansprechpartner? Und mich zunächst mal dorthin zu wenden. Aber in der Regel, ich kriege auch öfters hin und wieder Anrufe aus dem Kreisverband, aus dem Landesverband, wo ich natürlich dann trotzdem auch gerne weiterhelfe und dort eine Empfehlung gebe oder vielleicht mit demjenigen in Dialog komme und gemeinsam auszuloten, an wen derjenige sich dann schlussendlich auch wenden kann und wenden sollte. Das heißt also, mein Verantwortungsbereich beschränkt sich auf das Generalsekretariat und habe ich auch nicht das Mandat für. Dafür haben wir ja auch die gelebte föderalistische Struktur bei uns im Verband.
Genau, aber das heißt, auch mit den Fortbildungsangeboten und auch, sag ich mal so, du bist schon auch in so einer beratenden Funktion da, die Expertin eben für das Thema. Das heißt, du bist da auch immer wieder im Austausch mit eben den Landesverbänden und anderen Interessierten an dem Thema.
Ja, genau, absolut. Und das ist mir auch wichtig, einfach das Thema voranzubringen und das Wissen, was ich mir jetzt weiter angeeignet habe, auch zu teilen und vor allem auch selbst zu lernen von dem Wissen, was es im Verband gibt. Das ist mindestens genauso wichtig und da im stetigen Austausch ist, zu schauen, Mensch, ach, im Landesverband wird das so und so gemacht, ach, das wäre ja vielleicht auch interessant für bei uns im Generalsekretariat mal anzustoßen oder vielleicht auch etwas zu entwickeln, eine Handreichung, die dann vielleicht für alle Landesverbände vielleicht von Relevanz sein könnte am Ende des Tages.
Ist denn compliant jetzt für die Landesverbände und so weiter? Das klang schon ein bisschen raus, aber es ist aktuell nicht so, dass es verpflichtend ist, sondern es wird halt unterschiedlich intensiv aufgegriffen.
Ja, also wir haben jetzt keine Verpflichtung von unserer Seite aus, dass wir jetzt nochmal innerhalb des Roten Kreuzes gesagt haben, ihr müsst auf die und die Art und Weise und bitte so und so umsetzen, das nicht, sondern die Verpflichtung für die Landesverbände und Kreisverbände ergibt sich eher aus den Themenfeldern, die ich auch eingangs gesagt hatte, dass jede Führungskraft sich dem Thema annehmen muss und im Sinne von einer guten Unternehmensführung das Thema Compliance auch mit dazugehört. Ist immer dann die Frage, was für eine tiefe Breite man sich dem Thema annimmt, aber es sollte aus meiner Sicht definitiv Thema sein. Genau, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Genau, ob wir eine Verpflichtung von uns gibt. Nein, es gibt in dem Sinne keine Verpflichtung vom Generalsekretärseite aus, aber wir sind schon drauf und dran, eben für das Thema zu sensibilisieren und eben Hilfestellung zu geben, wie jeder selbst sich dem Thema auch vor Ort annehmen kann und annehmen sollte.
Wer ist denn letztendlich für Compliance verantwortlich? Sind es dann die gewählten Vorstände oder sind es die einzelnen Führungskräfte in den Gemeinschaften oder auch im hauptberuflichen Bereich? Wer ist ja nach außen hin auch vielleicht verantwortlich für die Einhaltung von Compliance und von den damit verbundenen Regeln?
Schlussendlich ist jeder dafür verantwortlich, die Regeln einzuhalten. Also jeder ist dazu angehalten, ob Ehrenamt oder Hauptamt, für sich natürlich auch zu schauen, welche Themenfelder oder welche Regeln sind für mich im Themenfeld X oder Y von Relevanz und habe auch selbst eine Verpflichtung, mich darum zu kümmern. Aber natürlich die Führungskräfte, Leitungskräfte haben natürlich eine besondere Funktion, überhaupt den Mitarbeitern dies zu ermöglichen, auch an daran zu kommen und das Wissen zu vermitteln, welche Regeln eben tatsächlich auch Gültigkeit dann in der jeweiligen Einrichtung beispielsweise haben. Das heißt also, den Führungskräften kommt eine sehr wichtige Rolle zu, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt im Ehrenamt, im Hauptamt ist. Und schlussendlich, was die Verantwortung angeht, ist natürlich eine Haftungsfrage am Ende des Tages und haften ist zum Schluss im Zweifel nur noch einer, die Geschäftsführung oder der Vorsitzende des Vorstands. Und insofern muss auch derjenige oder sollte ein Interesse daran haben, eben, dass das Thema oder die Themenfelder, die dann jeweils von Relevanz sind, auch entsprechend lanciert und betrachtet werden. Ja.
Jetzt würde ich so als klassischen Meldeweg, würde ich jetzt sagen, habe ich rausgehört, ist quasi am besten in erster Linie erstmal an den Vorgesetzten, die Vorgesetzte wenden.
Ja, genau. Also ich denke, kommt ein bisschen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es kommt darauf an. Es gibt natürlich, wenn man den Verdacht hat, dass irgendwie was gravierender Compliance-Verstoß an irgendeiner Stelle sein könnte, ist natürlich der erste Weg, natürlich sich an seine Führungskraft zu wenden und dort um Rat zu bitten. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach, weil man vielleicht auch nicht weiß, Mensch, ist die Führungskraft da irgendwie involviert? Ist das vielleicht die Frau der Führungskraft, die dort irgendwie mit drin ist, wo man sagt, eigentlich kann ich dort das Thema gar nicht so richtig platzieren. Und spätestens dann muss man sich halt Gedanken machen, an wen kann sich diese Person noch wenden, vielleicht an die darüber gelagerte Führungsebene, an das Aufsichtsorgan, vielleicht auch an einen Compliance-Beauftragten, den es vielleicht auch in der jeweiligen Verbandsgliederung gibt oder eben an eine Ombudsstelle oder eben, man sagt auch im Hinweisgebersystem, was dann schlussendlich eine neutrale externe Vertrauensperson ist, an die sich jemand wenden kann und genau solche Zugänge gibt es in Teilen bei uns schon im Verband, aber das ist noch nicht, aus meiner persönlichen Sicht, noch nicht so weit hinreichend implementiert, dass es dort auf allen Ebenen solche Hinweisgeberstellen, Ombudsstellen oder Ähnliches gibt.
Aber bei euch gibt es die jetzt schon, oder?
Ja, genau. Wir haben jetzt seit, wie gesagt, seit 2008 haben wir eine Ombudsstelle bei uns im Haus eingerichtet. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch eingerichtet, dass dort jemand sitzt, sondern unsere Ombudsstelle, das sind zwei Vertrauensanwälte mit Sitz in Frankfurt. Das ist der Dr. Buchhardt und die Frau Dr. Jakob. Und das ist eine Anwaltskanzlei, insbesondere mit dem Fokus auf dem Strafrecht. Und das ist eben eine Anlaufstelle, wo man die Möglichkeit hat, Hinweise auf mögliche Rechtsverstöße im Unternehmen oder durch Dritte hinzugefügte Rechtsverstöße eben zu melden und dort eben das, was man gesehen oder gehört hat, zu platzieren. Ja, genau, das kann man dort auf unterschiedliche Art und Weise tun.
Jetzt, was ganz interessant wird, wir haben ja in vielen Stellen eben so die Unterscheidung zwischen Haupt- und Ehrenamt. Unterscheidet sich denn das Thema Compliance irgendwie im Hinblick auf die Art, wie ich im Verband unterwegs bin? Also ob ich da angestellt bin oder eben nur in Anführungsstrichen ehrenamtlich unterwegs bin?
Es kommt so ein bisschen auf die Ebene an. Ich denke, jemand, der ehrenamtlich in einer Gemeinschaft tätig ist beispielsweise, hat jetzt eine andere Rolle als ein Vorstandsvorsitzender eines Kreisverbandes, weil der auch eine andere Funktion und Verantwortung in dem Bereich einfach übernimmt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich unbenommen, auf welcher Ebene man ist oder ob man im Ehrenamt oder Hauptamt ist, sich dem Thema annehmen sollte. Insofern ist das auch so eine gemischte Antwort jetzt von mir. Insofern ein bisschen Unterschiede gibt es, aber nicht von der Wichtigkeit des Themas. Ich glaube, das ist auf allen Ebenen gleich wichtig. Nur mit anderen Themenfeldern, mit denen man dann vielleicht konfrontiert ist, auch am Ende des Tages.
Jetzt angenommen, es gibt einen Verstoß, ihr bewertet den und kommt auch zu dem Ergebnis, ja, also das geht so nicht. Welche Möglichkeiten habt ihr denn dann? Also was für Folgen hat es? Welche Sanktionsmöglichkeiten? Also habt ihr als Stabsstelle direkt Sanktionsmöglichkeiten? Wie könnt ihr Regeln durchsetzen?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also in der Regel, was heißt in der Regel ist es so? Zum Glück hatten, erstmal kann man sagen, dass wir zum Glück noch nicht so viele Fälle bei uns einfach hatten. So, das ist erstmal das Gute. Es kommen immer mal wieder Hinweise, wo man sagen könnte, Mensch, da müssen wir mal drüber reden, aber jetzt nichts in dem Sinne, wo man sagen könnte, ganz gravierende Sachen. Aber in der Regel wäre es dann so, ich entscheide hier nicht selbst erstmal, sondern wenn wir wirklich ein Themenfeld haben, dann bin ich im engen Dialog beispielsweise bei uns mit der Rechtsabteilung. Gegebenenfalls wird dann der Vorgesetzte eingebunden. Der Betroffene kann sich beispielsweise auch zusätzlich Unterstützung und Rat beispielsweise bei uns bei dem Betriebsrat holen. Das heißt, es sind unterschiedliche Personen auch mit eingebunden. Und in der Regel ist es auch so oder auch wichtig, dass man, wenn ein Mitarbeitender für irgendwas beschuldigt wird, dass man auch, man spricht von sogenannten Need-to-Know-Prinzip, dass man wirklich nur einen kleinen Kreis einbindet, der von diesem Vorwurf weiß, um nicht den Mitarbeitenden womöglich zu schaden, wenn an dem Thema nichts dran ist. Und da muss man halt sehr mit Samthandschuhen auch vorgehen und vorsichtig auch vorgehen. Wenn es dann um die Fragestellung geht, naja, was passiert denn jetzt? Da kann ich Empfehlungen natürlich aussprechen und bei manchen Themenfeldern sieht man schon, dass es eben auch kein Compliance-Thema ist, sondern vielleicht auch nur ratsam ist, vielleicht mal in den Dialog zu kommen, zu sagen, Mensch, nächstes Mal bitte auf die und die Punkte achten. Oder es sind Themenfelder, wo unsere Prozesse vielleicht im Haus auch so doof aufgesetzt sind, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, aber so aufgesetzt sind, dass ein Mitarbeiter gar nichts dafür kann, dass er das irgendwie vielleicht nicht korrekt hat. Da muss er auch die Prozesse hinterfragen. Oder es gibt Themenfelder, wo es dann eben, wo man dann entscheiden muss, das Haus entscheiden muss, die Führungskraft, ob es beispielsweise arbeitsrechtliche Konsequenzen gibt, dass vielleicht ein Arbeitsverhältnis beendet wird oder vielleicht auch in gravierenden Fällen die Staatsanwaltschaft angerufen wird, um entsprechende Ermittlungen auf der Ebene einzuleiten. Also es kommt ein bisschen darauf an, was im Themenfeld das ist. Und ich selbst treffe nicht die Entscheidung, aber in Zweifelsfällen wird dann vielleicht auch Rat bei mir gesucht oder eine Empfehlung kann ich vielleicht auch aussprechen an der Stelle.
Jetzt hast du ja vorhin schon mal die Integritätsrichtlinie erwähnt. Worum geht's denn da? Was ist das und was wird da geregelt?
Ja, genau, unsere Integritätsrichtlinie, die haben wir relativ am Anfang von unserem Prozess zur Einführung eines Compliance-Management-Systems bei uns im Haus verabschiedet. Schon im Jahr 2018, 19 haben wir die entwickelt und die wurde von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im Haus gemeinsam und allen Interessierten an diesem Prozess gemeinsam entwickelt. Und die Integritätsrichtlinie ist schlussendlich ein Verhaltenskodex. Und dieser Verhaltenskodex regelt im Prinzip oder gibt einen Rahmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich in einem Dschungel von einer Vielzahl von Regeln und Richtlinien sich entlang zu schlängeln und zu wissen, naja, was darf ich, in welchem Rahmen bewege ich mich und soll einfach nochmal etwas Orientierung geben.
Hast du da ein Beispiel? Also was steht da zum Beispiel drin? Was also regelt die irgendwas konkret oder sind das tatsächlich so, wie es der Name vielleicht vermuten lässt, erstmal nur letztendlich so eine grobe Richtschnur?
Es regelt auch teilweise auch relativ klar Punkte, zum Beispiel, dass wir uns gegen das Thema Korruption stellen. Es ist auch klar drin festgehalten, wie wir mit gravierenden Compliance-Verstößen umgehen. Wir haben in der Integritätsrichtlinie im Prinzip 9 Leitlinien formuliert, die so ein bisschen übergeordnet auch darstellen, was uns im Bereich Compliance wichtig ist. Ein Aspekt ist beispielsweise auch die Compliance-Kultur, auch der Umgang mit dem Thema IT-Sicherheit. Wie gehen wir um mit dem Thema Bestechung? Stichwort Korruption hatte ich eben, dass zum Beispiel jede Form von Bestechung untersagt ist, sowohl bestochen zu werden oder andere zu bestechen beispielsweise. Das sind eben Themenfelder, die relativ klar und konkret dort geregelt sind und sollen einfach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im Haus eine Orientierung geben und ist natürlich auch in der Kommunikation nach außen ein wichtiges Element oder ein wichtiges Dokument zu sagen, Mensch, in der Öffentlichkeit auch zu sagen, wir nehmen uns dem Thema an, schaut rein, wir machen auch transparent, was uns wichtig ist, um schlussendlich auch über solche Dokumente, Verhaltenskodizes dann auch zu vermitteln, ihr könnt uns vertrauen, ihr könnt dem Roten Kreuz vertrauen und wir machen transparent, was uns wichtig ist und um was wir uns kümmern schlussendlich.
Jetzt hast du ja vorhin schon auch die mit dem Ombudsmann und die Ombudsfrau angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal kurz darstellen, was deren Aufgabe ist und was vielleicht auch der Unterschied zu deiner Rolle in dem Thema Compliance ist?
Ja, genau. Also auch da, also zunächst einmal vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick auf den, hatte ich vorhin schon erwähnt, auf den deutschen Corporate Governance Codex. Da ist es auch ganz klar festgehalten, dass Beschäftigten auf geeignete Weise die Möglichkeit eingeräumt werden soll, geschützt Hinweise auf mögliche Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben oder zum Beispiel auch Rechtsverstöße durch Dritte oder durch Dritten eben die Möglichkeit gegeben werden soll, Rechtsverstöße zu melden. Also das heißt, konkret stellt eine Ombudsstelle die Möglichkeit dar, auf vertrauliche Art und Weise mögliche Hinweise auf Verdacht von Straftaten oder schweren Regelverstößen zu melden. Hierbei geht es nicht um das Verpfeifen oder Ähnliches von Kollegen oder Vorgesetzten, sondern wirklich darum, Schaden vom Roten Kreuz abzuwenden. Und die Ombudsleute oder sind klassischerweise auch Anwälte. Das heißt, also, ja, sie sind Rechtsanwälte mit einem Mandat für uns als Deutsches Rotes Kreuz. Und bei Rechtsanwälten ist es nun mal auch so, dass die eben auch eine gewisse Vertraulichkeit aus ihrem Berufsstatus heraus an den Tag legen müssen und eben zu einer Verschwiegenheit oder anwaltschaftlichen Verschwiegenheit auch verpflichtet sind. Das heißt also, der Hinweisgebende kann seine Identität dort auch preisgeben, muss es aber nicht. Aber definitiv ist seine Identität dort auch geschützt und muss keine Bedenken haben vor Repressalien oder Mobbing oder Ähnliches, weil er eben einen Hinweis darauf gegeben hat, dass es einen schwerwiegenden Compliance-Vorgang vielleicht in der Organisation gibt. Und zudem unterliegen auch die Ombudsleute beispielsweise keiner Auskunftspflicht im Sinne von der Datenschutzgrundverordnung, wie es im Unternehmen der Fall ist. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und so unterscheiden sich auch so ein bisschen die Stelle oder die Funktion im Gegensatz zu meiner Stelle. Ich bin im Unternehmen verankert. Ich habe hier einen Vorgesetzten, ich habe Mitarbeiter und die Ombudsperson oder das Hinweisgebersystem ist eben komplett rausgekoppelt, es ist außerhalb und der Dr. Buchhardt und die Frau Jakob sind eben Vertrauensanwälte. Ich glaube, das ist einfach der richtige Begriff dafür.
Und ist es bei denen auch so, dass sich in erster Linie da MitarbeiterInnen des Generalsekretariats hinwenden können oder nehmen die auch Meldungen von anderen Rotkreuzgliederungen entgegen?
Ja, es ist im Moment so, dass das Mandat dieser Ombudsstelle nur für Hinweise Gültigkeit hat, die das Generalsekretariat betreffen. Was sehr schade ist, weil eigentlich müsste es eine, aus meiner persönlichen Sicht, im Idealfall eine Ombudsstelle geben für den Gesamtverband und oder die Möglichkeit auf allen Ebenen, sich an eine solche Ombudsstelle schlussendlich auch zu wenden. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt also, es laufen dort auch punktuell mal Themenfelder auf, die vielleicht aus einem Kreisverband kommen oder von extern kommen und einen Kreisverband oder einen Landesverband betreffen. Aber diese Kollegen, die Ombudsstelle, hat im Moment kein Mandat, sich diesen Themenfeldern anzunehmen. Und das ist eine Herausforderung. Man muss auch sagen, eine Ombudsstelle ist nicht dafür zuständig, beispielsweise Ermittlungen zu leiten oder Ähnliches, sondern ist wirklich nur, nicht wertend gemeint, eine Annahmestelle, eine neutrale Annahmestelle von Hinweisen. Und vom Prozess her ist es sonst so, sofern es Themenfelder gibt, die beispielsweise das Generalsekretariat betreffen, wenn dann die Kollegen mit mir in den Dialog kommen und ich würde schauen, wie dann mit dem Themenfeld umgegangen würde. Und genau, das ist leider jetzt Themenfelder, die anderen Verbandsebenen betrifft, im Moment jetzt nicht in dieser Ombudsstelle verankert. Aber ich weiß, dass einzelne Landesverbände auch individuelle Ombudsstellen schon haben oder überlegen einzurichten.
Genau, oder wie unser Landesverband, also Bayern, ein einfaches Beschwerdeformular auf der Webseite. Genau, das ist vielleicht mehr als gar nichts, aber ich finde gerade, also wenn ich jetzt so zurückblicke auf fast 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit und über 11 Jahre im Rettungsdienst neben und hauptberuflich teilweise, dann gäbe es jetzt, wenn ich so unser Gespräch so Revue passieren lasse, schon den ein oder anderen Fall, der tatsächlich, wo ich sagen würde, ja, okay, das wär tatsächlich was, wo ich jetzt jemanden wie dich quasi konsultiert hätte, wenn es diese Person gegeben hätte, weil es ja oft auch, also gerade so im Angestelltenverhältnis, ist es ja oft so, dass man ja dann, wenn zum Beispiel Konflikte entstehen oder Uneinigkeit über Interpretationen zum Beispiel des Tarifvertrags und dem Umgang mit Urlaubsberechnungen und so weiter, dass man die ja mit dem direkten Vorgesetzten hat. Wenn wir aber, so wie wir vorhin ja besprochen haben, der Meldeweg ist, ich soll mich an meine Führungskraft wenden, dann genau, dann hätte ich jetzt zum Beispiel den Impuls zu sagen, nee, ich wende mich lieber an irgendwie die Beauftragte oder den Beauftragten für Compliance. Genau, aber vielleicht hilft das Formular ja weiter. Jetzt habe ich so gegen Ende habe ich noch ein paar Fragen. So die erste ging in die Richtung oder geht in die Richtung, was ist denn bisher euch gut gelungen? Also wie sind so eure Erfahrungen? Und vielleicht dann gleich die Kehrseite, was ist bisher vielleicht noch nicht so gut gelaufen bei dem Thema im Roten Kreuz?
Also ich denke, gut ist es gelungen, überhaupt das Thema zu platzieren und an die Oberfläche zu bringen. Ich denke, das ist schon ganz schön gut gelungen und wir sind da im guten Dialog und haben es, denke ich mal, schon in Teilen geschafft, das Thema einfach präsent zu machen. weiß Gott noch nicht überall und auch noch nicht bei jedem. Ich denke, dass uns das auch gut gelungen ist, ist zum Beispiel auch, dass das Thema Compliance als ein wichtiges Thema im Rahmen der Strategie 2030 ja auch platziert worden ist. Und ich denke, allein das zeigt schon, dass es ein wichtiges Thema ist, was wir uns dem annehmen müssen. Ich denke auch, dass wir zumindest im Generalsekretariat schon mal gute Grundlagen geschaffen haben, wo wir sagen können, ja, hier haben wir eine sehr gute Basis schon mal geschaffen, wovon auch der Verband von profitieren kann. Und wir unser Wissen auch ganz gerne weitergeben. Und ich glaube, das ist auch stößt auch auf positive Resonanz im Verband einfach, dass wir hier einfach sehr offen sind und sagen, Mensch, wir haben hier schon ein Compliance-Handbuch, schaut mal rein, vielleicht hilft euch das weiter und bringt euch auch weiter. Und nehmt es einfach, ihr könnt es adaptieren, seid sehr herzlich eingeladen. Ich glaube, dieser Dialog, der funktioniert ganz gut so fürs Erste. Aber da gerade bei dem Thema Compliance, das ist nichts, was abgeschlossen ist, sondern einfach kontinuierlich ist, weiter gelebt und vorgelebt werden muss. Zu der Frage, was ist uns noch nicht so gut gelungen oder wo können wir noch besser werden? Ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, dass es keine Regeln und Richtlinienverstöße gibt, um es ganz salopp zu sagen. Aber da werden wir, glaube ich, auch nicht hinkommen. Es gibt immer wieder natürlich in Organisationen Vorgänge, die leider eben auch tatsächlich dazu führen, dass es eben auch Compliance-Verstöße gibt. Aber ich glaube, wir sollten alles und noch mehr dafür tun, dass Vorsorge besser ist als Heilung, so sage ich jetzt mal, so wie wir es ja auch in vielen anderen Geschäftsfeldern in der Ersten Hilfe, im Katastrophenschutz und Co. machen. Und ich glaube, da müssen wir gesamtverbandlich einfach noch mehr dran arbeiten, dass uns das in dem Bereich Compliance auch gelingt und einfach verstärkt einfach Repressalien und eben Schaden vom Roten Kreuz halt abzuwenden. Und da müssen wir einfach gemeinschaftlich, glaube ich, noch einfach mehr schauen, wie wir das Rote Kreuz dort einfach hinbringen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
Du hast ja gesagt, dass eben diese kontinuierliche Verbesserung ein Aspekt ist. Gibt es vielleicht irgendwie schon ein Projekt oder so, das du als nächstes anvisiert hast, dass du oder ein Ziel, das du erreichen möchtest?
Oh, da habe ich ganz viele kleine, sage ich jetzt mal. Das Projekt, was ich jetzt gerade mit Start in 2 Wochen ungefähr bei uns im Haus gerade angestoßen habe, ist das Thema Tax Compliance. Das klingt jetzt nochmal total kryptisch. Da geht es um das Thema Steuern und Gemeinnützigkeit. Und da geht es im Prinzip darum, zu ermitteln, was für steuerliche Sphären wir im Generalsekretariat haben, was Risiken wir haben und wie können wir uns dort noch besser beispielsweise aufstellen. Das ist jetzt so ein Projekt, was ich gerade angestoßen habe. Was jetzt das nächste Ziel ist in Richtung Verband, sind sicherlich unsere Online-Seminare und Schulungen weiter voranzubringen. Da sind wir jetzt gerade in der Planung mit meiner Kollegin Anna Henke. So haben wir zum Beispiel am 10. Juni das nächste Seminar. Wer noch Lust und Zeit hat, darf sich sehr herzlich dazu einladen oder daran teilnehmen. Und da geht es nämlich auch um die Frage Compliance. Wo fange ich eigentlich an? Wie nehme ich mich denn mit ersten kleinen Schritten dem Thema an? Und das machen wir gemeinsam mit dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Und das nächste Ziel ist, unsere Fachtagung im September gut über die Bühne zu kriegen. Diesmal leider nur in digitaler Form, einfach Covid-bedingt. Und das sind so die nächsten kleinen Steps, wenn man das jetzt als Ziele definieren darf, dass das jetzt so ein bisschen auch ansteht vielleicht einfach.
Also die Fachtagung kann ich auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen. Bei dem Online-Seminar, wir erscheinen wahrscheinlich erst am 23. Juli, auch wenn wir jetzt ja Ende Mai aufnehmen. Das heißt, das muss ich wahrscheinlich vorher, wenn ich den Link entdecke zu der Veranstaltung, zu dem Online-Seminar zu Compliance, vorher vertwittern oder so, weil für die Shownotes wäre es dann zu spät. Dann ärgern sich die HörerInnen nur, dass sie es hier hören und wir es groß ankündigen, aber es schon längst vorbei ist.
Genau, es wird nicht das letzte Seminar sein.
Ja, umso besser. Genau. Jetzt, du hast ja wahrscheinlich einen ganz guten Überblick so über die Regelungen, mit denen du dich bisher schon beschäftigt hast, die es so gibt und so weiter. Ist dir irgendwas begegnet, wo du sagst, das muss eigentlich noch geregelt werden?
Jetzt spontan nein. Ich glaube, ja, wir müssen unsere Regeln hinterfragen, ob die praxistauglich sind, ob die geeignet sind. Ob die verständlich sind für alle, das ist eher ein Thema, was mich auch beschäftigt. Ich glaube, Im Bereich Compliance geht es auch nicht darum, noch mehr Regelwerk zu schaffen und eine Organisation lahmzulegen, sondern die Regeln, die von Relevanz sind, so zu kommunizieren und aufzubereiten, dass jeder auch in der Lage sind, die aufzufinden, zu verstehen und schlussendlich dann auch umzusetzen und anzuwenden. Ich glaube, das ist wichtiger, als noch mehr Regularien zu schaffen. Sicherlich würde ich es begrüßen, beispielsweise, wenn es fürs gesamte DRK eine Antikorruptionsrichtlinie beispielsweise gibt. Das ist so etwas, was ich mir persönlich wünschen würde oder wäre es, glaube ich, gut, dem DRK stände, wenn es sowas gibt. Oder beispielsweise unter Integritätsrichtlinie mit im Moment Gültigkeit für den fürs Generalsekretariat, vielleicht auch in Zukunft einfach für den Gesamtverband auch Gültigkeit hat. Das wäre so mein persönlicher Wunsch, wenn ich sagen würde, da können wir, glaube ich, auch noch Themenfelder finden, wo wir sagen können, da entwickeln wir gemeinsam als Gesamtverband Standards, Regeln und Rahmenwerke, wo sich alle eben dran orientieren müssen. Und wenn ich sage Antikorruption, ich glaube, da wird es keinen geben im Verband, der sagt, nee, um Himmels Willen, das brauchen wir nicht, sondern sagt, das ist ein wichtiges Thema.
Ja, das denke ich auch. Also ich habe mir natürlich auch bei der Frage auch gedacht, vielleicht ist es gar nicht ein Mehr an Regeln, das wir brauchen, sondern quasi die wir schon haben, dass wir die gekonnt schärfen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wir eigentlich schon recht viele Regelungen hätten, aber sie in der Praxis halt jetzt, also natürlich in meinem kleinen Umfeld, das ich halt so überblicken kann, ja, den Eindruck habe, dass es eigentlich schon für viele Sachen Regeln gäbe, man müsste sie einhalten, halt durchgehend und auf der anderen Seite eben vielleicht hier und da das etwas klarer formulieren. Also jetzt konkret denke ich zum Beispiel, es gibt eine Regelung in der Satzung vom Bayerischen Roten Kreuz, die eben den Vorstandsmitgliedern oder dem Vorstand als Ganzes Kontrollrechte einräumt. Die sind aber nicht sehr viel genauer in der Satzung spezifiziert. Und auch in den Richtlinien oder Ordnungen, die darauf dann basieren, sind sie ein bisschen konkretisiert. Aber zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man halt dann sagt, okay, man könnte das schon in der Satzung umfassender regeln. Das wäre jetzt zum Beispiel, dass man das nicht so salopp formuliert, es bestehen Kontrollrechte, sondern halt vielleicht auch schon an der Stelle den Umfang und wie kann man denn diese Kontrollrechte überhaupt wahrnehmen, definiert und das nicht dann dem Ordnungsgeber überlässt, sondern letztendlich der gesamten Landesversammlung. Das sind halt so Sachen, an die ich gedacht habe, als ich mir die Frage notiert habe, was es vielleicht für Regeln noch bräuchte. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Frage stellen, und die stelle ich jetzt dir, welche Regeln sollten wir denn vielleicht über Bord werfen?
Welche über Bord werfen? Ich gucke einfach nur mal bei uns ins Haus rein. Wir haben zum Beispiel ganz kritisch betrachtet, beispielsweise Dienstanweisungen bei uns im Haus, die schon, ich sage jetzt mal, gefühlt von 1997 und älter sind, jetzt überspitzt dargestellt. Also will heißen, es gibt manchmal Regularien im Haus, die schon seit längerem liegen, nicht mehr aktuell sind und womöglich auch Regularien sind, die gar keine Regularien sind, sondern wo Prozesse beschrieben worden sind etc. pp. Ich glaube, da muss man selbst bei sich manchmal sich so ein bisschen an die Nase fassen und gucken, naja, was haben wir eigentlich für Regeln im Haus und sind die nicht vielleicht schon obsolet oder müssten wir die mal außer Kraft setzen, weil die vielleicht auch schon längst überholt sind. Und das sind, glaube ich, Themenfelder, die wichtig sind, weil nämlich schlussendlich, wenn die noch Gültigkeit haben und am Mitarbeitenden wird gesagt, naja, orientiere ich dich mal da dran, das führt dann ins Ad absurdum in irgendeiner Art und Weise, wenn die veraltet sind oder nicht mehr aufgreifbar, nicht mehr auffindbar oder ähnliches sind. Und das sind so Themenfelder, die ich außer Kraft setzen würde, wenn es sowas gibt in Unternehmen.
Ja, aber die kann man ja meistens ganz gut erkennen, weil sie noch mit Schreibmaschine geschrieben sind und 20 Mal ausgedruckt und eingescannt wurden.
Ja, hoffen wir nicht so, dass sie noch so alt sind. Aber manche sind ja auch schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr aktuell, wo man sagt, Mensch, da stehen noch irgendwie andere Funktionen, Namen oder ähnliches drin. Also das kann ja so bunt gemischt sein. Das heißt also da auch, ich glaube, es sind ja nur die Anregungen, kontinuierlich auch einfach innezuhalten und zu schauen, was ist überhaupt von Relevanz und was ist überhaupt wirklich nötig, auch am Ende des Tages zu regeln, was es nicht vielleicht so oder so schon auch in externen Gesetzen gibt, die vorgegeben sind.
Gut, meine letzte Frage an dich wäre, was macht denn eine gute, eine positive Fehlerkultur aus und wie weit sind wir dabei schon?
Ich denke, eine positive Fehlerkultur hängt viel damit zusammen, dass man auch Fehler zulassen darf. Ich glaube, Fehler dürfen gemacht werden. Und das ist auch richtig und gut so. Ist halt die Frage, wie man mit Fehlern umgeht. Mir ist es wichtig, bei einer positiven Fehlerkultur aus Fehlern zu lernen und nicht Angst und Schrecken zu verbreiten, man darf keine Fehler machen und es folgen gleich Sanktionen. Nein, es ist viel wichtiger, aus Fehlern zu lernen und zu schauen, wie kommen Fehler zustande, warum ist es dazu gekommen und wie schaffen wir es und wie kann man unterstützen, eben Fehler schlussendlich auch zu vermeiden, wenn es zu Fehlern gekommen ist. Ich glaube, das ist so, was ich unter einer positiven Fehlerkultur verstehen würde oder wie ich das auslegen würde.
Hast du denn noch Anmerkungen oder Fragen zum heutigen Thema? Also Fragen natürlich an mich. Also zu Compliance kann ich dir nicht so viel sagen, außer das, was ich in der letzten Stunde gelernt habe. Aber irgendwelche Anmerkungen, noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden möchtest? Oder?
Ja, also ich hoffe nur, dass alle ein bisschen was mitgenommen haben, die jetzt unserem Gespräch gelauscht haben. Und ich kann nur alle dazu einladen, vielleicht sich dem Thema mal auf niedrigschwellige Art und Weise anzunehmen, sofern er das noch nicht gemacht hat. Und sehr gerne, ich bin immer für ein Gespräch offen und stehe da gerne zur Verfügung, wenn es dazu Fragen gibt. Also insofern würde ich mir wünschen, wenn dieser Podcast einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, für das Thema zu sensibilisieren und einfach im Sinne unserer Rotkreuz-Grundsätze das Rote Kreuz einfach zukunftsorientiert zu gestalten. Ich glaube, ja, das ist es.
Das ist doch ein schönes Schlusswort und damit dann schon auch vielen Dank an dich für das gute Gespräch heute und ja, dass du mir und auch wahrscheinlich den HörerInnen einen Einblick in ein Thema gegeben hast, das mit dem wir wahrscheinlich direkt jetzt so auch mit dem Begriff, das haben wir heute geklärt, noch gar nicht so oft in Berührung gekommen sind und da uns eingeweiht hast in die Untiefen der Compliance. Vielen Dank, Nora.
Ja, vielen Dank dir.
Ciao.
Tschüss.